Klaus hat vorhin erzählt, dass er so ein Olympiagucker ist und ich muss sagen, ich bin auch einer. Ich habe die ganze Woche, wenn ich zu Hause war, Olympialaufen gehabt. Wir haben als Familie davor gesessen und uns begeistern haben lassen von diesem großartigen Sport. Und ich finde das schon krass, was die da teilweise abliefern. Ja, manche von denen bereiten sich über mehrere Jahre auf diesen einen Höhepunkt ihres Lebens vor. Die trainieren so hart, sind so hart gegenüber sich selbst. Und dann müssen innerhalb von 1, 2, 3 Minuten ihre absolute Bestleistung abliefern. Müssen gegen Leute antreten, die sich so gut kennen, mit denen sie teilweise befreundet sind und müssen doch alles geben, um auf jeden Fall besser zu sein als sie. Und ich frage mich manchmal, was haben die für Nerven, wie nervenstark müssen die sein, um so auf den Punkt hin das hinzukriegen. Und dann frage ich mich, was das für Momente sind, wenn sie dann die Goldmedaille um den Hals bekommen, wenn dann die Nationalhymne des Landes erklingt, aus dem sie stammen, wenn sie mitsingen und die ganze Welt schaut zu. Die ganze Welt schaut zu, wenn sie dann da stehen und diesen Sieg erreicht haben. Aber so bewundernswert das ist und so sie zu Recht ganz viel Ehre und Ruhm bekommen, wisst ihr, was heute Morgen in der Lukas-Gemeinde passiert ist, was heute Morgen in euer drei Leben passiert ist, ist so viel bedeutender als jeder Olympiasieg. Weil wisst ihr, es mag die ganze Welt deinen Namen kennen. Aber viel wichtiger ist, dass Gott deinen Namen kennt. Die ganze Welt mag dir zurufen, wie großartig du bist. Aber viel wichtiger ist, dass wir wissen, was Jesus Christus für uns erworben und erkauft hat. Viel wichtiger ist, dass wir errettet sind in alle Ewigkeit und dass wir dabei sind, wenn Jesus Christus wiederkommt und einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, er ein Friedensreich aufbaut, wo wir versöhnt werden, leben mit der Natur, mit den Mitmenschen, mit uns selbst und mit Gott, dass wir dann dabei sind als seine versöhnten, geliebten, erlösten Kinder. Ich möchte euch heute mitnehmen zu den Anfängen der Kirche und zu der ersten großen Taufe, zu der ersten großen Taufveranstaltung, nachdem Jesus zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren war. Es ist der Tag des Pfingstfestes. Es ist passiert, was jahrhundertelang angekündigt war, worauf die Leute sich so gefreut haben, das Volk Gottes. Und dann passiert es tatsächlich, nämlich der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist Jesu fällt auf die Menschen, erfüllt die Menschen, die zu ihm gehören. Es trifft das allererste Mal die 12 Freunde von Jesus. Und erfüllt vom Geist Gottes und erfüllt von der Liebe Gottes, rennt Petrus mit seinen Freunden auf die Straße nach Jerusalem, fängt an zu predigen und er hält eine Predigt, die in die Geschichte eingegangen ist, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Und was auf diese Predigt folgte, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte euch mit über einen Bibeltext lesen und reden. Der steht in Apostelgeschichte 2 in den Versen 37 bis 42. Und hier oben könnt ihr mitlesen und euch mit Gedanken machen, wenn ihr die Verse hört. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Soweit der Bibeltext. Ich möchte darüber reden, erstens, wenn Jesus persönlich wird, zweitens über die angemessene Antwort und drittens über das Geschenk des Heiligen Geistes. Fangen wir mal an. Punkt 1, wenn Jesus persönlich wird. Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Ich komme gleich zu dem, was Petrus gepredigt hat, aber mal vorweg. Die Predigt ist nicht sonderlich brillant gewesen, wie wir das von Jesus vielleicht kennen. Sie ist auch nicht argumentativ jetzt wahnsinnig beeindruckend oder emotional total ergreifend, aber es lassen sich trotzdem 3000 Menschen an diesem Tag taufen. Beeindruckender als die Predigt von Petrus ist allerdings Petrus selbst. Weil Petrus steht als anerkannter Jesus-Anhänger vor den Leuten. Alle wissen, das ist der, der zu Jesus gehört hat. Und er steht an dem Ort vor den Menschen, vor der Öffentlichkeit, vor der gesellschaftlichen, religiösen Elite, vor den Soldaten, die Jesus hatten umbringen lassen. Deswegen hatten sich die Jünger ja auch dann direkt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wollten nicht mehr gesehen werden, weil sie Schiss hatten, dass ihnen dasselbe passiert wie Jesus, dass es auch ihnen an den Kragen geht. Erst als Jesus dann von den Toten wieder auferstand, sie ihm begegneten, mit ihm redeten, war Erleichterung zu spüren, dass die Geschichte weitergehen würde. Und jetzt aber ein paar Wochen später steht Petrus mitten an dem Ort, wo die Spannungen noch nachvibrieren und ruft den vielen Tausenden zu, ihr, die ihr Jesus Christus gekreuzigt habt, Jesus lebt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das kann Petrus nur sagen, weil er erfüllt ist vom Geist Gottes. Alle Furcht um sein Leben, alle Furcht vor Menschen ist wie weggeblasen. Er steht da, freimütig, ohne Scheu, in aller Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Das ist, was er macht. Er macht uns zu freien Kindern Gottes, denen egal ist, was rechts und links gesagt wird, was die Menschen sagen. Sie können frei zu dem stehen, wer Gott ist und es bezeugen. Was hat er ihnen denn erzählt? Er erzählt ihnen, was sie gerade eben erlebt haben, dass sie vom Geist Gottes, vom Geist Jesu erfüllt worden sind. Das, was vor Jahrhunderten versprochen worden ist, gerade eben passiert. Dann erklärt ihnen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er mächtige Wundertaten unter ihnen gewirkt hat. Und daran erinnern sich die Zuhörer noch. Die wissen da, Jesus war dieser Wunderheiler, dieser Sachen, der verrückte Sachen gemacht hat. Dann erklärt er ihnen, dass Jesus gestorben ist. Und das wissen sie alle, weil sie alle dabei waren. Und dann erklärt er ihnen, dass Jesus aber von den Toten auferstanden ist, dass er wieder lebendig ist, dass er sich ihnen gezeigt hat mit unter 500 Leuten. Und dass er mit ihnen gesprochen hat, ihnen die Wundmale gezeigt hat. Und dass er in Himmelfahrt aufgefahren ist und jetzt zur rechten Seite Gottes sitzt und eines Tages wiederkommen wird, um diese Welt zu richten und sein Reich aufzubauen. Das ist die Predigt von Petrus. Und während Petrus diese Geschichte von Jesus zusammenfasst, da dringt es den Zuhörern und Zuhörern ins Herz. Sie sind ins Innerste getroffen. Wortwörtlich steht hier, es durchbohrte ihr Innerstes. Wenn es dich bis ins Innerste durchbohrt, dann ist es kein oberflächliches Berührtsein. Dann ist es nicht nur Emotionen und Gefühle, das ist Erkenntnis. Sie verstehen, wer Jesus ist. Sie glauben Petrus, was er über Jesus sagt. Und sie verstehen, Jesus ist also wirklich der Gottessohn. Er ist der Messias, er ist der Christus. Und dann ist aber auch noch große Betroffenheit. Weil sie verstehen, wir haben ihm ja gar nicht geglaubt. Wir haben diesem Jesus nicht geglaubt. Wir haben Gott verworfen. Wir waren sogar dabei, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Was haben wir nur getan? Und dann fragen sie die Apostel, was sollen wir jetzt tun? Diese Frage ist eine aufrichtige Frage, was sollen wir jetzt tun? Weil sie lenken nicht ab, sie wechseln nicht das Thema, sie beschuldigen auch nicht wirklich den anderen, ja, die anderen waren ja dabei und haben nichts gemacht, sondern sie nehmen Verantwortung für ihren Unglauben. Sie sagen, ich habe ihm nicht geglaubt, was soll ich jetzt tun, was können wir jetzt tun? Sie ahnen irgendwie, dass es Hoffnung gibt, weil Petrus hat in seiner Predigt unter anderem am Anfang Folgendes gesagt. Da sagt er, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen von Jesus Christus anruft, der wird gerettet werden. Es gibt also Hoffnung, das ahnen sie, aber was sollen sie jetzt tun? Und hier sind wir bei Punkt 2, die angemessene Antwort. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, sie den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Petrus sagt ihnen genau zwei Dinge, die sie tun sollen, sehr konkret. Erstens, sie sollen umkehren und sie sollen sich taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden. Umkehr ist etwas anderes als Glauben. Umkehr ist sozusagen die Antwort auf den Glauben. Umkehren kann man nicht erst dann, wenn man etwas anderes, Neues für richtig erachtet. Wenn man etwas anderes glaubt als vorher. Umkehr ist sozusagen die richtige Anwendung auf das, was man jetzt erkannt hat. Und das heißt zum Beispiel in diesem Konkretes, dass die Menschen bisher ohne Jesus gelebt haben, ohne die Ziele, die Gott für ihr Leben hatte. Die haben sich ihre eigenen Ziele gesetzt, sind ihre eigenen Wegen gegangen. Und jetzt sollen sie umkehren und für Jesus leben, auf Jesus hin bezogen. Auf seinen Wegen laufen. Umkehr heißt auch, bisher habe ich definiert, was gut und was böse ist. Bisher habe ich definiert, was richtig und was falsch ist. Bisher habe ich definiert, wie die Sachen zu laufen haben. Und Umkehr heißt jetzt mache ich das, glaube ich das, was Gott definiert als richtig und was falsch, was gut und was böse ist. Jetzt halte ich mich an das, was Gott definiert hat. Umkehr heißt, bisher habe ich gedacht, das Wichtigste ist, was Menschen denken und dass ich dazugehören kann. Jetzt ist für mich das Wichtigste, was Gott denkt und wie ich zu ihm gehören kann. Vorher war wichtig, dass ich mache, was für mich gut ist. Jetzt möchte ich tun, was Jesus gut findet und was ihm gefällt. Damit man so eine Umkehr vollziehen kann, muss einem klar geworden sein, dass man bisher vorbeigelebt hat, etwas anderes gelebt hat, als das, was eigentlich richtig gewesen wäre, was angemessen wäre Gott gegenüber. Man muss verstehen, dass man mit Gott irgendwie völlig daneben gelegen hat und dass man, weil Gott Gott ist, ein Problem mit Gott gehabt hat, weil man an ihm schuldig geworden ist, weil man ihn nicht behandelt hat, wie man ihn hätte behandeln müssen und dass man vor diesem Gott Vergebung braucht. Und deswegen kommt Petrus dann auch sofort auf die Taufe zu sprechen, auf die Vergebung von den Sünden. Petrus hat in dem Moment nicht die Taufe erfunden, haben wir vorhin schon gehört. Es war Jesus, der gesagt hat, wer mir nachfolgen möchte, wer mir an mich glauben möchte, der soll sich taufen lassen als öffentliches Bekenntnis, dass er zu mir gehört. Und das gibt Petrus jetzt also weiter und sagt, ey, wenn ihr wirklich, wenn es euch wirklich trifft und ihr wirklich Jesus nachfolgen wollt, dann lasst euch jetzt taufen. Wenn sich jemand taufen lässt, wenn sich jemand hier vorne hinstellt, wie die drei vorhin, und sich taufen lassen möchte, was bringt er damit zum Ausdruck? Das Erste, was er sagt, ist, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig geworden an Gott. Ich brauche Vergebung. Ich habe ihm nicht geglaubt, ich habe ihm misstraut, ich habe mein eigenes Ding gemacht. Ich bin schuldig geworden, ich brauche Vergebung. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man an Gott schuldig geworden ist, ist das ein Problem. Weil Gott ist nicht irgendjemand, der einfach mal so fünfe gerade lassen sein kann. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Wir kommen von ihm und hoffentlich gehen wir zu ihm. Er ist der Weltenherr, ist der Weltenrichter. Vor ihm müssen wir uns verantworten. Vor ihm haben wir unser Leben zu leben. Und wer ihn ignoriert, seine Gebote missachtet, glaubt es egal, wer das ist, der hat ein Problem. Spätestens im jüngsten Gericht, wenn es um die Ewigkeit geht, und alles zur Sprache kommen wird, unser Leben. Und weil wir unser Problem nicht haben lösen können, weil wir unser Problem, unsere Schuld nicht haben lösen können, hat Gott das Problem für uns gelöst. Deswegen ist Jesus gekommen, deswegen ist er ans Kreuz gegangen, um dort am Kreuz mit unserer Sünde, mit unserer Schuld umzugehen und an unserer Stelle zu sterben. Und wenn wir uns taufen lassen, wir sagen, das, was Jesus am Kreuz erworben hat, durch seine Auferstehung von den Toten, das gilt jetzt mir und ich möchte es empfangen. Ich möchte das haben, was Jesus Christus dort am Kreuz erworben hat und ich möchte mich dazu stehen. Und das Dritte, was man in der Taufe bekennt, ist, deswegen will ich zu Jesus Christus gehören. Deswegen möchte ich mit allem, was ich bin, zu ihm gehören und alle sollen es wissen. Im Griechischen heißt Taufe Baptizein. Und wortwörtlich kann man Baptizein übersetzen. Das ist ein Wort aus der Alltagssprache damals. Es heißt waschen, es heißt reinigen, es heißt begraben werden. Und all das passt total zur Taufe, weil wenn man getauft, wenn man untergetaucht wird, dann wird man reingewaschen. Reingewaschen von aller Sünde, von aller Schuld. Man wird auch wie begraben. Der alte Mensch stirbt. Der nur für sich leben wollte, der stirbt. Und wenn man hervorkommt, dann kommt man gereinigt und gewaschen als eine neue Identität, in der Identität der Kinder Gottes, in ein neues Leben hineingeboren, wieder raus. In Vers 41 heißt es, viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. 3000 Menschen vollzogen das. Und Punkt 3, die Gabe des Heiligen Geistes. Petrus gibt ihnen noch eine Verheißung mit. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Der Heilige Geist, das ist Gott selbst. Der Heilige Geist ist der, wird auch der Geist Jesu genannt oder ist auch der Geist des Vaters. Wenn also jemand zum Glauben kommt und sich taufen lässt, dann empfängt er Gott selbst. Gott selbst zieht bei ihm ein, nimmt Wohnung in ihm, kommt uns so nah, wie es näher nicht geht. Er schenkt sich uns ganz und gar. Und wisst ihr, das ist mir wichtig, dass ihr das hört. Jesus ist nicht nur derjenige, der mit unseren dunklen Seiten umgeht, der mit unserer Sünde um Schuld umgeht, sondern was Gott eigentlich möchte, ist dir und mir nah sein, in enger Beziehung mit dir leben, in enger Gemeinschaft mit dir leben. An den guten Tagen wie in den schlechten Tagen, an den Höhen und an den Tiefen deines Lebens. Er möchte dich trösten, er möchte dich leiten, er möchte bei dir sein, er möchte dein Herz kennen, er möchte dein bester Freund sein, dein Vater im Himmel. Paulus schreibt in Römerbrief in Kapitel 8, was der Heilige Geist so macht. Ich will euch nur zwei Verse mitgeben. Da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch die ihr rufen, durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ganz kurz, was tut der Heilige Geist? Fangen wir von hinten an. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist vergewissert dir immer wieder aufs Neue, dass du ein Kind Gottes bist, dass du zu ihm gehörst. Warum macht er das? Der Heilige Geist möchte, dass in dir kein Zweifel darin entsteht, dass du ihm gehörst, dass du ein Kind Gottes bist. Und warum macht er das? Weil er dich liebt. Weil er einfach möchte, dass du tief, tief weißt, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu ihm. Wenn Vater oder Mutter ihre Kinder lieben, dann möchten sie es ihnen immer wieder sagen, ich liebe dich, du gehörst zu uns und es ist so schön, dass es dich gibt. Und diese Elternliebe wird im Vater wiedergespiegelt, der genau das dir auch sagen möchte, immer und immer wieder, du gehörst zu mir, du bist mein. Wenn du hier heute sitzt und du weißt, du bist ein geliebtes Kind Gottes, dann hat der Heilige Geist das in dir immer wieder gesagt, du gehörst zu mir, du bist mein geliebtes Kind. Und dann freu dich daran, was der Geist Gottes in deinem Leben tut, dass du der so gewiss sein kannst. Wisst ihr, Gott könnte auch ganz anders mit uns umgehen. Er könnte auch sagen, ja, ich werde dich mal im Unklaren lassen, ob du wirklich zu mir gehörst. Und wenn du dich genug anstrengst und genug bist, dann werde ich am Ende der Tage entscheiden, ob du es wert bist, zu meiner Familie zu gehören. So könnte er auch mit uns umgehen. Das wäre auch völlig in Ordnung. Aber so macht er es nicht. Warum? Weil er die Liebe ist. Und er möchte von Anfang an dir sagen, du bist mein, hab keine Zweifel, du gehörst zu mir, du bist ein Kind Gottes. Ist das nicht cool? Was tut der Heilige Geist noch? Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Gott ist die einzige Autorität im gesamten Universum. Niemand kann, was er kann. Niemand ist wie er. Und dennoch will er uns nicht von uns mit Titeln angesprochen werden, auch wenn es absolut richtig und angemessen ist. Aber er wählt einen total engen Beziehungsbegriff, um dir und mir zu sagen, wie wir ihn gegenüber auftreten sollen. Er sagt, nennt mich euren Papa im Himmel, nennt mich Abba, nennt mich Papa, nennt mich Vater. Weil so möchte ich für euch sein. Und ihr sollt meine Kinder sein. Und ihr sollt euch verhalten wie Söhne und wie Töchter, die wissen, dass sie einen Vater haben. Ihr sollt wissen, ich kümmere mich euch, ich sehe euch, ich weiß, wer ihr seid. Und ihr sollt ohne Angst und Furcht leben, weil ihr euch bei mir sicher fühlen dürft. Noch hier wieder, was ist das Motiv? Es ist Liebe. Liebe zu seinen Menschen, dass Gott sich Papa nennen lässt. Dass es ihm nicht um die Hierarchie geht, sondern um die Nähe, den Ausdruck seines Wesens. Wer er ist, komm zu mir, meine geliebten Kinder. Wir sind keine Angestellten, wir sind keine Arbeiter. Wir sind keine Sklaven Gottes. Wir sind Kinder. Wir sollen uns zugehörig wissen. Wir sollen uns sicher wissen. Wir sollen uns geborgen wissen. Zuletzt, Vers 14. Alle, die sich vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Weißt du, Gott möchte dein Leben leiten. Er möchte involviert sein in deinem Leben. Möchte dich bewahren vor bestimmten Dingen. Er möchte dir sagen, was gut für dein Leben ist. Und wie Eltern so sind, an vielen Stellen gibt er uns ganz viel Freiheit, da dürfen wir fröhlich entscheiden. Aber wenn wir ihn hineinbitten, wenn wir mit hinein fragen, komm mit hinein, Geist Gottes, was soll ich tun? Wie soll ich es machen? Was ist dein Weg? Was ist das Beste? Dann möchte er mit hineinreden und mit an unserer Hand gemeinsam durchs Leben gehen. Man darf nicht missverstehen. Manchmal wird das Leben mit Jesus komplizierter. Weil wir halt Sachen machen, die andere nicht machen, die andere machen. Nicht immer wird das Leben dadurch einfacher, aber wir dürfen es mit Gott gemeinsam machen. Und er möchte uns führen und leiten und mit ihm an unserer Seite und er mit uns an unserer Seite durchs Leben gehen. Ich komme schon zum Schluss. Die Taufe, die steht am Anfang eines Lebens mit Jesus. Noch hat man nicht alles verstanden. Noch hat man gar nicht sein Leben umgekrempelt und neu ausgerichtet. Noch hat man irgendwas für Jesus wirklich leisten können. Aber genau das ist ja das Evangelium. Weil du wirst nie alles verstanden haben. Du wirst nie so umgekehrt sein, dass es Gott reicht oder dass es angemessen Gott gegenüber ist. Und du wirst nie genug leisten, um dir deinen Weg in den Himmel irgendwie verdienen zu können. Und trotzdem sagt Gott ganz am Anfang schon, ich lege mich für dich fest. Dich wird niemand aus meiner Hand reißen. Du gehörst zu mir. Ich bin dein Papa. Egal, was passieren wird. Und es ist das Evangelium. Ganz am Anfang legt sich Gott ganz klar für uns fest. Komme, was wolle. Er steht zu uns. Die Taufe gehört in den Anfang eines Lebens mit Gott. In unserem kurzen Passage hier tauchen dann aber eigentlich alle Elemente auf, die so typisch sind für ein Leben mit Jesus, wenn man in ein Leben mit Jesus startet, was zum Christsein dazugehört. Wenn du dich fragst, wann bin ich Christ und was gehört dazu? In diesem Text sind sie alle versammelt. Es gehört der Glaube an Jesus Christus dazu, dass man weiß, wer er war und was er getan hat. Dann gehört die Betroffenheit dazu, zu sagen, ich bin schuldig vor Gott geworden, was kann ich jetzt machen, was soll ich jetzt tun? Ich habe mein Leben daneben gelebt, ich habe das Ziel verfehlt. Dann gehört die Umkehr dazu, zu sagen, ich werde umkehren von meinen falschen Wegen und werde jetzt mit Gott leben. Dann gehört viertens die Taufe dazu als öffentlicher Ausdruck, ich habe mich entschieden, ich bin nicht mehr neutral, ich gehöre ganz und gar zu Jesus Christus. Und es gehört das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist dazu. Diese Elemente sind ganz elementar, wenn es um ein Leben mit Jesus geht, in den Start eines Lebens mit Jesus. Hier ist jetzt alles ganz eng beieinander gebunden. Manchmal im realen Leben ist es manchmal ein bisschen auseinandergezogen. Manche Phasen dauern länger, aber das sind die Elemente, die wichtig sind. Und ich möchte dir mal die Frage stellen, kennst du das alles? Lebst du das alles? Oder stehen da eigentlich noch Dinge aus, die du zu klären hast, die passieren müssen, um in das hineinzukommen, was Gott für dich hat? Was es bedeutet, als Christ zu leben, mit Gott zu leben? Wie ist es uns stets um dein Glauben? Weißt du, wer Jesus ist? Weißt du, was er getan hat? Kennst du ihn? Wenn du das noch nicht weißt, wenn du dich noch nicht informiert hast, dann informiere dich über Jesus Christus. Vielleicht mach den Alpha-Kurs, wo du alle wichtigen Dinge bekommst, die du wissen musst. Vielleicht liest du die Bibel einmal, das Neue Testament. Aber wisst ihr, nur zu wissen, wer Jesus ist, das reicht nicht. Warum? Der Teufel weiß auch, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Die Dämonen wissen das auch. Die alle finsteren Mächte wissen, wer Jesus ist und was er getan hat. Was hinzukommen muss, ist Betroffenheit über die eigene Schuld, dass wir vorbeigelebt haben an dem, wer Gott ist und wie er das Leben uns gibt. Es gehört Betroffenheit und der Wunsch nach Umkehr dazu. Und das ist dann schon der dritte Punkt. Die Frage, ob du bereit bist, umzukehren. Du kannst wunderbar an Gott glauben, aber deswegen musst du noch lange nicht dein König und dein Gott sein. Wenn du wirklich Jesus nachfolgen möchtest, dann möchte Jesus auch dein Herr und dein Gott sein. Und weißt du, vielleicht hast du dich noch nie richtig entschieden. Weil du findest das ja auch ganz interessant. Du weißt um all das, aber du möchtest lieber irgendwie auch dein Ding machen, anstatt Gottes Ding machen. Und vielleicht wäre es dran, dass du einmal für dich klipp und klar entscheidest, ich lebe für Jesus. Ich lebe für Jesus. Ich lebe nicht mehr meine Wege, ich gehe Gottes Wege. Und vielleicht fehlt bei dir diese Entscheidung, weil du noch hin und her gerissen bist und auch nicht weißt. Und vielleicht ist heute die Entscheidung, dass Jesus sagt, entscheide dich, kehr um, mach es auf meine Weise. Und wenn du das wirklich möchtest, wenn du umkehren möchtest, was ist der erste Schritt dessen, was dann dran ist? Sich taufen zu lassen. Sich taufen zu lassen ist etwas, was Jesus gesagt hat. Wer sich zu mir bekennt, soll sich taufen lassen, soll in aller Öffentlichkeit vor den Menschen, die er kennt, vor den Menschen, die da sind, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagen, ich gehöre zu Jesus Christus. Das ist sozusagen der erste Gehorsamsschritt, den man geht, wenn man zu Jesus Christus gehören möchte. Und vielleicht ist es bei dir so, du glaubst an Jesus Christus, du weißt um die Sünde, die dich weggefallen hat, du weißt, was Jesus für dich getan hat, du kehrst um, aber du hast dich noch nie taufen lassen. Dann lass dich taufen. Ich will dir anbieten, du kannst dich heute taufen lassen. Du kannst dich gleich taufen lassen, am Ende der Predigt. Wenn dir danach ist, komm nach vorne, wir taufen dich. Entweder jetzt gleich oder zum Anfang des zweiten Gottesdienstes. Die Sache ist zu ernst, um es aufzuschieben. Du kannst natürlich noch viele Monate warten, kannst auch noch Jahre warten. Aber worauf wartest du denn? Ist Jesus dein Herr oder ist er nicht dein Herr? Wenn er dein Herr ist, dann lass dich taufen. Und er... Und der fünfte Punkt ist erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht der letzte Punkt hier, weil ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht erst zum Glauben kommen. Er ist von Anfang an dabei, er schenkt uns den Glauben, er öffnet uns das Herz, dass wir Ja sagen wollen. Aber die Bibel sagt, wir müssen immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Immer wieder brauchen wir neu seine Liebe, sein Erfülltsein, sein Leben aus ihm. Und ich finde es nochmal so cool, der Petrus, ey, der steht vor Leuten, die ihn verachtet haben, die ihn tot sehen wollten, diese Jesus-Geschichte ausdrehen wollten. Er weiß, in was für eine Menge er reinläuft. Aber es ist ihm sowas von egal, weil er erfüllt ist von Gott. Weil ihm nicht wichtig ist, was Leute denken. Ihm ist wichtig, was Gott denkt. Und vielleicht denkst du viel zu viel darüber nach, was Leute rechts und links von dir denken und was du über dich selber denkst. Vielleicht bist du gefangen in Selbstverachtung. Vielleicht brauchst du den Heiligen Geist neu, der dir neu sagt, wer du bist, die Identität, deine Identität als Gotteskind neu in dir bestärkt und beschreibt und sagst, ja, ich gehöre doch zu Jesus, da hat gar keine Selbstverachtung Platz. Ich bin begnadet und geliebt, gerecht gemacht, neu gemacht. Das ist meine Identität. Dann lass dich neu erfüllen. Dann bitte Menschen darum, dass sie für dich beten. Vielleicht hast du Lust, an der Fastenzeit teilzunehmen, mal Social Media zu fasten, mal Fernsehen zu fasten. Vielleicht fastest du mal die Krimis, die du sonst liest oder sonst anschaust. Und dann liest du einfach mal die Bibel, das Neue Testament, ein Brief jeden Tag. Das sind 6 Kapitel, 20 Minuten. Und du lässt dich füllen mit dem, wer der Geist Gottes in dir ist. Und lässt ihn anfangen, dein Herz weich zu machen. Vielleicht möchtest du bei der wirklich dabei sein, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns zusammenruft, um uns neu zu begegnen. Du sagst, Jesus, komm, komm neu, mach die Dinge neu. Wenn dein Christsein eingeschlafen ist und du auch nicht mehr richtig weißt, zwar glaubst, aber es irgendwie auch kein Abenteuer ist, keine Kraft mehr dahinter ist, dann lass dich neu erfüllen vom Heiligen Geist, der dich in deine Nähe ruft, der sich zu dir ruft. Ich möchte euch Täufling sagen, ohne das Leben als mit dem Heiligen Geist ist Christsein nur anstrengend. Dann denkt man, oh Jesus, sagt mir ganz viel, was ich zu tun habe und das schaffe ich eh nicht. Die Freude kommt nur mit dem Heiligen Geist zusammen, der ihn verändert, Stück um Stück, der ihn Jesus lieb macht und mit dem es Freude macht, mit Jesus zu leben. Bevor wir jetzt gleich für die Täuflinge beten, möchte ich einmal die Gelegenheit geben, dass Menschen, die vielleicht bisher unsicher gewesen sind, die Jesus Christus glauben, wer er ist und was er getan hat, aber die diesen Schritt, dass Jesus der Herr sein soll, noch nicht gegangen seid, euch möchte ich euch einladen, jetzt hier euch zu entscheiden, dass Jesus Christus euer Herr und Gott sein möchte. Ich werde euch gleich 30 Sekunden, 60 Sekunden Ruhe geben. Nochmal überlegen, ob ihr es wirklich wollt. Aber wenn du weißt, wer Jesus ist, aber noch nie gesagt hast, er soll mein Herr und Gott sein, dann darfst du gleich deine Hand heben und das bezeugen hier, Jesus, ich mein's ernst, sei mein Herr und mein Gott. Und dann darfst du dich entscheiden. Lass uns einen Moment ruhig sein und dann werde ich fragen, wer sich zu Jesus bekennen möchte. Wenn du merkst, all die Jahre zieht es schon um dein Herz hin und her und du möchtest klar kriegen, dass Jesus Christus dein Herr ist, für den du leben möchtest, der dein König und dein Gott sein soll, dann mach einmal die Hand so hoch, du kannst und sagst, Jesus, sei mein König, sei mein Gott. Wenn du merkst, Jesus war, die Entscheidung war eigentlich schon mal klar, aber irgendwas ist dazwischen gekommen und du zweifelst und du weißt auch nicht und du möchtest neu sagen, Jesus, sei mein Herr, sei mein König, ich folge dir und niemand anderen und du möchtest es einmal bekennen, dann zeig deine Hand, mach's eindeutig, hier Jesus, hier bin ich. Dankeschön, könnt ihr eine wieder runternehmen. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich muss mich heute taufen lassen, ich weiß es, heute ist der Zeitpunkt. Gibt es jemanden, der sich taufen lassen möchte? Okay. Ja, ernsthaft? Okay, ja, dann komm nach vorne. Wir werden jetzt nicht auf Markus warten. Ich darf einmal die drei Täuflinge nach vorne bitten, Amy, Linus und Pavlos. Und dann darf ich die Gemeindeleitung bitten, euch einmal drumherum zu stellen. Wir wollen einmal als Gemeinde für die drei beten. Und vielleicht stehen wir dazu gemeinsam auf. Und vielleicht können zwei, drei Leute aus der Gemeindeleitung dann die beiden, drei Täuflinge, vier, dann segnen. Komm, wir legen einmal die Hände auf. Ihr könnt mitsegnen. Ja.
Oh, danke, Vater. Direkt ein bisschen mitgenommen, dass die vier heute Morgen einfach bekannt haben und erzählt haben, dass du dich ihnen persönlich vorgestellt hast. Und ich danke dir so für Zeugnis, dass sie so bezeugen können, dass ein Leben mit dir einen Riesenunterschied macht. Und ich bete, dass du ja so diesen neuen Geburtstag, den sie heute feiern dürfen, so richtig zum Anfangspunkt eines Lebens mit dir machst, dass du ihnen dich immer wieder neu in deiner Liebe und in deiner Nähe vorstellst, dass sie wirklich ganz tief gegründet sein dürfen in ihrer Identität bei dir, dass sie die volle Kraft und Freude und Geduld und auch Überwindungsmut und alles, was sie in ihrem Leben brauchen, immer wieder neu von dir geschenkt bekommen. Und dass sie richtig an dein Herz ranwachsen dürfen. Und ich danke dir, dass wir ja, sie kennen dürfen, sie bei uns haben dürfen und wirklich sie auch zum Vorbild nehmen dürfen in der Liebe zu dir und in dem Mut, sich dazu zu stellen und das zu bekennen. Ich möchte mit Jesus leben, auch wenn die Welt anders denkt oder wenn das komisch ist oder dass sie wirklich so richtig uns daran erinnern, was es heißt, umzukehren und zu dir zu laufen. Dafür danke ich dir. Mhm.
Was für eine Freude, Jesus, was für eine Freude. Danke, dass du, Linus, Amy, Pavlos und Max, heute auserwählt hast, deine Kinder zu sein. Nicht geboren aus Fleisch, nicht geboren aus dem Willen eines Menschen, sondern aus deiner Wille, Gott. Denn deine Wille ist heute geschehen. Danke, dass sie mit dir gestorben sind, Jesus, und auch mit dir auferstanden durch die Herrlichkeit des Vaters. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen neuen Lebenswandel, den die vier Geschwister von uns jetzt gehen. Heiliger Geist, erfülle sie weiterhin, dass du weiterhin in den Vieren wirklich Wohnung und dass sie deinen Tempel sind. Erfülle sie, Heiliger Geist, denn du bist deren Beistand, du bist der Tröster und Weise, die den Weg, den sie gehen werden, so wie du sagst in Psalm 32, hat. Mit diesem neuen Lebenswandel sprechen wir, Herr, deine Friede, dein Segen, dein Schutz, deine Bewahrung auf dem Weg, den sie gehen. Wir danken dir, Jesus. Heute gehört der Sieg dir allein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Das ist dein Sieg, Jesus. Danke für dein Werk am Kreuz.
Jesus, und ich möchte dir auch für die vier danken. Und ich möchte dich bitten, dass sie wirklich in deiner Liebe gegründet und gewurzelt sind. Und dass du sie im Glauben stark machst und sie wirklich reife Nachfolger von dir werden, Jesus, die dich kennen, die dich lieben, die dir vertrauen und aus deren Leben ja viel Segen hervorgeht für viele andere Menschen, dass viele Menschen berührt werden durch sie und auf dich hingewiesen werden und dich kennenlernen. Wir segnen euch vier als ganze Gemeinde und heißen dich willkommen in unserer Mitte. Ihr gehört zum Leib Jesu dazu, zu der ganzen weltweiten Kirche. Und wir segnen euch im Namen unseres guten Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.